Dr. Elias Tsipoulis ist Chief Medical Officer von Doctolib, des wohl bekanntesten Terminbuchungsportals im Gesundheitswesen. Elias ist Mediziner, mit Erfahrung in der Unternehmensberatung und hat mit Doctolib seine bisher spannendste Aufgabe im Bereich Health Tech gefunden. Doctolib wurde 2013 in Frankreich gegründet und heute nutzen 70 Millionen Patienten, Anwender und Anwenderinnen in Frankreich, Deutschland und Italien die Angebote, die vor allem den Arbeitsalltag von Gesundheitsfachkräften und den Zugang für Patienten erleichtern sollen. Im Podcast erzählt Elias, wie wichtig Nutzerzentriertheit und Zufriedenheit für ihre Produkte ist, wieso Co-Creation dabei eine wichtige Rolle spielt, erzählt, was Doctolib neben Terminbuchung noch anbietet und erklärt, wieso der Vertrieb Herz und Lunge des Unternehmens ist. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter www.handelsblatt.com/inside-digital-health. Den Link und weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Ja, hallo lieber Elias. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. Ich habe eigentlich diesem Podcast schon lange entgegengefiebert, denn das Unternehmen, dessen Chief Medical Officer du bist, habe ich schon sehr oft erwähnt. Und zwar handelt es sich um Doctolib. Ich habe lustigerweise gerade erinnert, dass ich unbedingt noch einen Termin buchen muss und habe gerade eben parallel, während wir das Vorgespräch gemacht haben, einen Termin gebucht bei meiner Ärztin. Ich freue mich, dass ich dich heute 45 Minuten ausquetschen kann und freue mich, dass du mein Podcast-Gast bist.
Super. Liebe Inga, ich freue mich total, hier zu sein. Einen besseren Opener hättest du mir jetzt nicht geben können mit der Terminbuchung an alle Hörerinnen und Hörer. Das war keine Bestechung von meiner Seite mit einer Schachtel Pralinen oder so. Das kam jetzt spontan. Das freut mich extrem.
Nee, ich bin tatsächlich Fan eures Produktes und freue mich auch jetzt viel zu erfahren von dir, was ihr noch vorhabt, denn wir alle haben gesehen, ihr habt eine riesige Finanzierungsrunde geschlossen. Also Doctolib ist ein französisches Unternehmen, ich glaube auch mittlerweile ein Unicorn, also über eine Milliardenbewertung und wirklich so einer der Erfolgsstories. Und du selber bist auch schon Country Manager für Deutschland gewesen im Unternehmen. Du bist Arzt vom Hintergrund. Richtig. Und weißt also sozusagen, wovon du redest. Vielleicht magst du dich einfach nochmal kurz vorstellen und dann steigen wir ein.
Sehr, sehr gerne. Ein bisschen was hast du ja schon erzählt. Elias Tsipoulis ist mein Name. Ich sage es immer wieder gerne, der Name kommt aus dem Griechischen, weil meine Eltern aus Griechenland kommen. Ich bin gebürtiger und überzeugter Westfale aus Hagen. Ich bin seit 2018 bei Doctolib. Meine berufliche Geschichte hat genauso begonnen, wie du es gesagt hast. Ich bin Mediziner, ich habe als Arzt gearbeitet in der Uniklinik, war aber immer schon sehr umtriebig. Ich bin mal in die Unternehmensberatung gegangen, ich war auch mal bei einem DAX-Konzern und bin dann in den E-Health-Bereich, wie man so schön sagt, gekommen. Fand Doctolib extrem spannend und muss sagen, das ist bisher die interessanteste und beste Reise, die ich mir vornehmen konnte.
Ja, so, jetzt ist bei euch total spannend zu sehen, dass ihr ja ein Feld aufrollt, was irgendwie für viele Unternehmen und auch so öffentliche Institutionen als absolut unbespielbar galt. Ich erzähle das jetzt nur, das ist jetzt, also ich mache ja keine Werbung für euch oder so, aber ich habe mal bei meiner Frauenärztin, da geht man als Frau regelmäßig hin, da habe ich mal die Arzthelferin gefragt, wie sie es so mit Digitalisierung handhabt. Und dann hat sie gesagt, ja, das Digitalisierung macht eigentlich alles immer nur noch komplizierter, außer Doctolib. Das war am Anfang auch totaler Mist zu benutzen, aber das hat sich so verbessert und wäre super einfach und würde ihr irgendwie 30% Telefonaufwand sparen. Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung, das ist übrigens total interessant, man kann das alles auf YouTube sich angucken, eure Webinare und so, habe ich mir das mal angeguckt und da sagt ihr ja auch, ihr könnt bis zu 40% Aufwand in der Praxis sparen. Und jetzt gerade hier, wo ich bin, also im Berliner Raum, seid ihr natürlich extrem stark, weil da ist ja ein super Use Case für euch, weil einfach viele Leute auch ja nach Terminen suchen und auch wechselwillig sind und man jetzt nicht so diese, die Familie geht seit 30 Jahren zum gleichen Arzt Nummer hat. Genau, vielleicht magst du einmal kurz erzählen, was ihr überhaupt macht und anbietet, dass wir das von dir nochmal hören.
Total gerne, total gerne. Also erstmal, was wir anbieten und auch vielleicht gleich so ein paar Aspekte aufgreifen von dem, was du gesagt hast, weil das ist ja extrem spannend. Also wir sind angetreten als europäisches Unternehmen, der Gründung in Frankreich in 2013, um Probleme zu lösen. Mhm. Ich mag das, weil ich schon immer gerne Probleme gelöst habe. Im Angelsächsischen sagt man ja manchmal, es gibt keine Problems, no Challenges. Ich bin froh, wenn wir sagen, wir haben ein Problem, es muss gelöst werden. Ja, und die Probleme, die gab es wie immer auf der Digitalisierung auf der Anwenderseite und sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten als auch bei den Patientinnen und Patienten. Und unser Fokus war, den Arbeitsalltag für die Gesundheitsfachkräfte zu verbessern. So, ja, ans Telefon gehen, administrative Tätigkeiten, die jetzt nicht helfen, dich zu behandeln, mich zu behandeln, Patientinnen zu behandeln, die wollten wir abschaffen. Und das zweite Problem ist ja, als Patientin, als Patient gibt es so eine große Asymmetrie in diesem System. Gesundheit ist ja immer ein großes Fragezeichen, wenn ich nur auf der Patientenseite bin. Jetzt habe ich das Glück, dass wenn ich mal Patient bin, ich trotzdem auch eine medizinische Ausbildung habe. Das heißt, ich kann relativ viele Dinge gut einschätzen. Ich habe auch vielleicht ein gutes Netzwerk. Ich weiß auch direkt, wo ich hin muss. Wenn ich aber diese medizinische Grundausbildung nicht habe, dann ist das nicht unbedingt der Fall. Ja, also Zugang zu Medizin und im Endeffekt auch Management der eigenen Gesundheit ist in jedem Land ein Topic, weil auf die Frage kommt, was der Unterschied zwischen den Ländern. Es ist in jedem Land das gleiche Problem. Und wir wollten beide Probleme angehen. Dann haben wir gesagt, was ist erstmal ein Grundproblem, was gelöst werden muss? Also was ist der pure Zugang? Ist Terminierung. Ärztinnen und Ärzte haben einen ganz vollen Kalender. Die haben richtig viel zu tun. Die Gesundheitsfachkräfte haben richtig viel zu tun. Assistieren bei anspruchsvollen Tätigkeiten, Blutabnahmen, Analysen, machen vielleicht ein EKG. Und müssen aber nebenbei einfach dafür sorgen, dass die richtige Patientin zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und da haben wir gesagt, okay, das machen wir, indem wir einmal eine Software für die Gesundheitsfachkräfte zur Verfügung stellen. Das ist ein Kalender mit integrierter Intelligenz, würde ich ihn jetzt mal ganz simpel ausdrücken. Und auf der anderen Seite, das verlinken natürlich mit dem Bedarf. Das heißt, Patientinnen und Patienten müssen direkt buchen können. Nach Regeln, die die Gesundheitsfachkräfte definieren. Das heißt, so ein atmendes System. Ich brauche einen Termin. Ich nehme den richtigen Termin. Und auf der anderen Seite weiß die Praxis auch, dass die richtige Patientin den richtigen Termin genommen hat. Mhm. Und das war unser Anfang.
Und ihr macht ja auch Folgendes, also jetzt um bei dem Terminbuchungsthema zu bleiben, ihr füllt Termine wieder auf. Das heißt, man kriegt irgendwie einen SMS-Reminder. Ich habe schon oft bei Dr. Lip gebucht und kann dann auch super easy absagen mit einem Klick.
Richtig.
Was ja viele Leute gar nicht machen. Und ich hatte diese Zahl, glaube ich, von 30% No-Shows in so klassischen GKV.
Genau, das ist, also erstmal ist das ein Problem, das gelöst werden musste, genau das, was du jetzt gesagt hast. Und vielleicht 20 Sekunden auch zu dem Hintergrund von dem Problem. Also die durchschnittliche No-Show-Rate ist ganz schwierig, diese Zahl offiziell zu bekommen, weil die natürlich nicht so gemessen wird. Aber 15% ist schon ein ordentlicher Durchschnitt für Deutschland. Bis zu 30% kann durchaus passieren. Das muss man sich mal überlegen in der Praxis, wenn einfach 15% der Patientinnen nicht kommen. Dann sagt man, warum sind die eigentlich so? Wir sind doch sonst so pünktlich, wir Deutschen, und wir sind doch so zuverlässig. Wie kann das denn sein, dass wir diesen Termin einfach nicht wahrnehmen? Das sind keine bösen Patientinnen. Ja, die haben entweder den Termin vergessen, das ist menschlich, oder sie wussten schon, dass sie ihn absagen mussten und haben versucht, 7-mal anzurufen. Da waren aber alle Telefone besetzt in der Praxis, was durchaus passieren kann, und überall klingelt's und alle sind am Telefon. Wenn ich 7-mal anrufe während meiner Berufstätigkeit, irgendwann sage ich, okay, ganz ehrlich, ich habe es versucht, aber jetzt, ich schaff's nicht und ich kann es aber auch nicht mitteilen. Und dafür brauchte man eine Lösung. Und einmal, Problem A, ich habe es vergessen, die Erinnerung. Und Problem B, ich werde erinnert und merke, ich kann nicht, dann muss ich ganz schnell absagen können. Und dieser Termin, der führt dazu, dass andere Patientinnen eine Nachricht bekommen, dass ein früherer Termin für ihren Termin frei geworden ist, sodass sie diese Lücke auffüllen können, ohne dass irgendeiner irgendwas anfasst in der Praxis. Und das ist natürlich super. Ich weiß, ja, der Kalender ist voll mit den richtigen Patientinnen und ich musste nichts dafür tun.
Ja, genau. Und das ist jetzt so ein Beispiel dafür, wie man wirklich nutzerzentrisch denkt, halt auf beiden Seiten, weil die Sachen müssen natürlich niedrigschwellig sein. Und das ist halt häufig, glaube ich, bei Digitalisierungsthemen, finde ich, in Deutschland so, dass der Punkt, dass viel aus Sicht der Verbände, Interessenvertreter, Funktionäre und Funktionärinnen, wobei es davon nicht so viele gibt, gedacht wird und jetzt nicht so richtig aus der Anwendersicht. Und das finde ich halt total spannend. Jetzt können wir da mal tiefer eintauchen, weil ihr habt mit Terminbuchung angefangen. Ihr seid ein Unicorn, das heißt, Terminbuchung ist jetzt nicht sozusagen der letzte Stopp, weil ihr müsst ja quasi dieses Wachstumspotenzial, um so eine Bewertung im Startup-Bereich zu bekommen, ja auch aufzeigen. Und ihr habt eine Videosprechstunde mittlerweile, ihr habt Messenger, ihr baut eine Praxisverwaltungssoftware gerade. was, also ihr geht in Richtung Plattform eigentlich, ja? Also in Richtung Plattform. Jetzt gucke, ich sehe dich gerade. Also du guckst so ein bisschen, oh Gott, ich hasse den Plattformbegriff. Genau, also wie würdest du das beschreiben, wo ihr hin wollt mit all dem?
Ja, ich nutze da die Medizinerkarte und sagte, der Begriff Plattform, der kommt einfach nicht aus meiner Terminologie. Also ich weiß natürlich, was du meinst. Aber was wir wollen, ist mehr von den Problemen lösen auf der Nutzerseite. Und Nutzer sind ja immer zwei in Healthcare, sind ja einmal der Leistungserbringer, wie wir es so schön sagen im Deutschen, nämlich die Gesundheitsfachkräfte und die Patientinnen und Patienten. Und wir haben mit der Terminierung angefangen, das ist ja relativ transaktional und ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben keine Rakete auf den Mond geschossen. Wir haben einen Prozess, der einfach extrem anstrengend ist und sich in den letzten 30 Jahren gar nicht verbessert hat. Den haben wir genommen und haben gesagt, entschuldigt mal, in jeder Facette deines Lebens geht er einfacher. Das heißt, hier muss das doch auch funktionieren. Und das ist nicht der einzige Prozess, bei dem das der Fall ist. Ja, was sind die anderen Grundprobleme, die wir haben? Die Videosprechstunde ist für mich so eine natürliche Evolution der Terminierung. Ob man jetzt einen physischen Termin hat oder einen digitalen Termin, es ist ein Termin und man muss nicht immer zum Arzt laufen. Ja, und ich bin Mediziner. Mein Job wird niemals sein oder ich werde niemals für eine Firma arbeiten, die Mediziner abschafft. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich weiß selber, dass man nicht jede Patientin sehen muss. Insbesondere nicht, wenn man die Patienten kennt. Dann kann man auch genauso wie wir das jetzt machen, kurz miteinander sprechen und auch eine qualifizierte Entscheidung treffen. Das heißt, Videosprechstunde war völlig klar die Erweiterung der effizienten Terminierung. Der Messenger ist für mich ein Riesenthema, weil die Kommunikation zwischen Gesundheitsfachkräften einfach überhaupt nicht geregelt ist. Und was wir dann in Deutschland manchmal versuchen ist, okay, da müssen wir ja so ein Kommunikationssystem aufbauen, das muss ganz gewissen Regeln folgen. Also denken wir erstmal lange über die Regeln nach, anstatt das Kommunikationssystem zu bauen und denken, was ist dabei das Wichtigste? Und da sind für mich zwei Dinge wichtig. Nutzerzentriertes Denken, genau wie du es gesagt hast. Ja, es muss einfach sein, sonst passiert nämlich genau das, was passiert. Kolleginnen und Kollegen greifen zu WhatsApp, weil das ist einfach, das kennen sie und dann werden sie es auch nutzen.
Ja, ja klar.
Und wir wollen was Einfaches haben, was Simples und wir wollen was absolut datenschutzkonformes und sicheres haben, weil wir ja immer noch über Gesundheitsdaten sprechen. Und da gab es einen klaren Bedarf und den Bedarf, den wollen wir natürlich erfüllen und haben diesen Messenger jetzt rausgebracht, schon mehrere tausend User und das ist wirklich interessant. Es gibt so zwei Formen der Benutzung des Messengers. Das eine ist innerhalb der Strukturen. Das ist in Deutschland viel, weil wir ja sehr große Strukturen haben. Hier in Frankreich, ich sage hier, weil ich gerade in Paris sitze, haben wir oft Einzelärzte, die auch keine zum Beispiel medizinische Fachkraft haben, die sie unterstützt. Und in Deutschland haben wir ja große Komplexe, manchmal mit 35 Mitarbeitern, 50 Mitarbeiterinnen, wenn es jetzt um großes MVZ geht. Die nutzen den Messenger sehr viel als, wie man Slack nutzt, als Chat-Tool intern. Und dann kann man es natürlich auch nutzen, so wie man WhatsApp nutzen würde, nämlich um eine andere Kollegin, einen anderen Kollegen zu kontaktieren und nochmal nach einer Meinung zu fragen oder schon mal vorab noch Informationen zu versenden, bevor man Patientin überweist. Und diese beiden Cases, die sind ja sehr häufig und dafür gibt es keine gute Lösung. Deswegen haben wir gesagt, okay, das ist ein weiteres Problem, was gelöst werden muss, das lösen wir. Und dann würde ich den Bogen schlagen zum letzten Thema und auch zu dem, wo wir noch in der Entwicklung sind, beziehungsweise auch in der Zertifizierung sind. Das ist das Thema Praxisverwaltungssystem. Da gibt's ja finanzielle Software und Dokumentationssoftware letzten Endes, wenn man es so aufteilt in kleine Module. Und diese Softwaremodule sind in der Regel älter. Es gibt nicht sehr viel sehr junge Software, das muss man einfach dazu sagen. Und es ist auch fast keine cloud-basierte Software darunter.
Ja.
Das heißt, diese Systeme sind on-premise, Updates mit vielleicht auch Zeiten, wo sie nicht funktionieren oder wo man für die Updates mal kurz eine Pause machen muss im Ablauf, was sehr schwierig ist. Und da haben wir gesagt, das muss einfacher gehen. Das muss eine Software auf höchstem Sicherheitsniveau sein, die aber auch eine UX und eine UI hat, die ich gewöhnt bin aus meinem Alltag, wo ich mit meinem Mobiltelefon arbeiten kann, wo ich einen Scan machen kann, wo dann intelligente Texterkennung drin ist, die mich auch unterstützt. Ja. Und das haben wir in Frankreich schon eingeführt bei den Allgemeinmedizinern. Mehrere tausende sehr zufriedene User. Das ist für uns die Kennzahl, die wir am meisten messen, ist, wie zufrieden sind die damit. Und genau, sind da in der Zertifizierungsphase für Deutschland.
Ja, okay. Und das ist ja halt wirklich total spannend, weil was ihr halt super könnt, jetzt neben diesem Thema wirklich user-friendly, nutzerfreundliche Software zu entwickeln, ist das ganz große Thema Vertrieb Das ist ja total zentral, weil das sehen wir jetzt gerade zum Beispiel beim Thema DiGA, dass das echt viele Anbieter in Deutschland zumindest total unterschätzt haben. Also die haben gedacht, okay, wir hauen erstmal raus, wir zertifizieren, auf Teufel komm raus und dann wird sich das schon irgendwie vertreiben. Und das ist ja in der Regel nicht so. Und ich finde es spannend, weil das ist so auch eines meiner Lieblingsthemen ist, wie kriegt man eigentlich oder wie gewinnt man Menschen für ja. sein Produkt, für sein Thema, für sein sonst was, ja. Und das habt ihr tatsächlich mega gut drauf. Also wie viele Ärztinnen und oder wie viele Praxen habt ihr in Deutschland und Kliniken habt ihr ja auch?
Genau, also wir arbeiten mit Kliniken zusammen, wir arbeiten mit Praxen zusammen. Europaweit haben wir schon über 300.000 Nutzer auf der Pro-Seite, das heißt Gesundheitsfachkräfte. Mhm. Und dann haben wir 20.000 Ärztinnen und Ärzte, wenn man mhm. die rausziehen würde, nur in Deutschland, die schon mit uns arbeiten. Also das ist eine große Zahl und die bekommt man genauso, wie du es beschrieben hast. Die bekommt man nicht einfach nur mit einem guten Produkt oder einfach nur, weil man sagt, digitalisiert doch jetzt mal, das ist gut, sondern die bekommt man schon einen Schritt vor dem Vertrieb. Das ist mir nur wichtig, dass man das nochmal sagt, im Bereich der Co-Creation. Das heißt, bevor man das Produkt überhaupt fertigstellt, muss man sehr viele Gespräche führen. Ja, und wir haben das gesehen. Du hast ja sehr ehrliches Feedback von deiner Gynäkologin gegeben, was ich immer toll finde. Das braucht man auch nicht verheimlichen. Die gesagt am Anfang bei Dr. Lipp,
da gab es da noch. Arzthelferin.
Ah ja, Arzthelferin, entschuldige.
Das sind ja die am Ende, die dann
da absolut, rein. Absolut. Ja, absolut. Und die dann gesagt hat, ja, am Anfang war das noch holprig, da musste man noch was tun und jetzt läuft es sehr gut. Ich meine, das ist ein natürlicher Prozess, den ich auch vollkommen akzeptiere. Und deswegen machen wir wahnsinnig viele Co-Creation-Workshops, idealerweise schon bevor das Produkt fertig ist, aber auch die ganze Zeit danach holen wir Feedback von unseren Userinnen und Usern an. Wir haben eine Community, in der Community kann man zum Beispiel Verbesserungsvorschläge einbringen, die können dann gewählt werden, die versuchen wir dann in unsere Product Roadmap mit einzubringen. Das heißt, man muss einfach dranbleiben und nicht kommen und sagen, ich weiß, was für euch gut ist, ihr wisst, wo euer Arbeitsalltag hart ist. Und wir als Health-Tech-Unternehmen haben vielleicht noch gute andere Ideen, die wir dann mit reinbringen und wenn man das paart, dann kriegt man eigentlich das beste Produkt und die höchste Akzeptanz.
Genau, okay, dann hat man ein gutes Produkt, aber dann hat man ja noch keinen Vertrieb. Richtig. Und ich fand es so interessant, weil ich habe das schon oft gehört, so von Leuten aus der Gesundheitsbranche, dass die total fasziniert angucken, wie ihr den Vertrieb organisiert, weil ihr habt total viele Quereinsteiger ins Gesundheitswesen und ihr geht total auf Volumen, also auf möglichst viele Leute ansprechen. Und das ist auch immer eine Frage, die aus dem Markt voll oft kommt, ist immer so, dann macht ihr extrem viel Training, wenn ihr die Leute habt, dann macht ihr super viel Training Richtig. Als Onboarding mit Arzthelferinnen, Ärzten etc., damit die lernen, wie das Tool funktioniert und da irgendwie Vertrauen aufbauen. Und das kostet ja auch echt Geld. So. Und das ist immer so eine Frage, wie finanziert Dr. Lipp diesen Sales-Funnel aufrechtzuerhalten? Ja. Gut, ihr seid Venture Capital finanziert, ihr habt erstmal mehr Geld zum Ausgeben, als ihr einnehmen müsst, aber das Thema interessiert mich auch brennend.
Ja, finde ich super. Also spreche ich gerne auch wirklich stundenlang drüber. Ich würde schon sagen, dass unser Vertrieb ist unser Herz und unsere Lunge bei Dr. Lipp. Ich bin großer Fan von Vertrieb selber. Manchmal hat ja Vertrieb irgendwie so ein ganz komisches Bild in Deutschland. Man denkt, da sind dann Staubsaugervertreter, die wollen einem den dritten Staubsauger andrehen. Das hat nichts bei uns mit Vertrieb zu tun. Also Vertrieb ist bei uns, wie kann ich denn das, wovon ich 100% überzeugt bin, denjenigen, die es nutzen müssen, nahe bringen? Die haben alle nicht viel Zeit. Ja, und wie komme ich an die ran und wie erkläre ich denen das? Und dann nachher, wie trainiere ich die, dass sie es am besten nutzen? So, das ist die Fragestellung. Warum geht das mit Quereinsteigern? Weil wir begeisterte Leute brauchen. Wir brauchen Leute, die richtig Lust haben, die kommen und sagen, ich habe Dr. Lipp probiert, genauso wie du sagst. Ich finde das total cool. Es ist für mich absolut natürlich, dass das eine mega Lösung ist. Ich möchte das vertreiben, ich möchte an die Leute ran. Die werden bei uns sehr ausgiebig trainiert, die werden verstehen natürlich, was das heißt, die verstehen, was das Gesundheitswesen bedeutet, was Datenschutz ist. All diese Themen sind bei uns sehr wichtig. Das heißt, die Ausbildung, da legen wir sehr viel Wert drauf, investieren wir sehr viel. Und dann versuchen wir aber auch sehr viele Mitarbeiter für den Vertrieb zu hiren. Das ist vollkommen richtig und versuchen da zu investieren. Wir sind da natürlich noch in einer Investitionsphase, das ist auch so. Und ja, die Finanzierung hält uns natürlich, diese Investitionsphasen dann auszuweiten. Wichtig ist ja im Endeffekt nur, dass sich die Investition lohnt. Und das sieht man ja an steigenden Nutzerzahlen, sowohl auf der Pro-Seite als auch auf der Patientenseite. Die Pro-Seite ist für uns wichtig, weil Patienten nie was zahlen für Dr. Lipp. Das ist auch wichtig so. Und unsere einzige Einnahmequelle sind ja die Abos, die Ärzte abschließen. Manchmal gibt es noch so Fragen, macht ihr noch Geld mit den Daten oder so? Da möchte ich schon mal an dieser Stelle ganz klar sagen, nein, niemals. Würden wir nicht. Aber Ärzte zahlen dafür, dass sie unsere Software benutzen. Und das ist unsere Einnahmequelle. Das heißt, wenn das Wachstum dort groß genug ist, dann lohnt sich der Investitionscase. Also ganz simpel betriebswirtschaftlich gesprochen. Und unser Wachstum ist sehr gut. Und das Wachstum spiegelt ja auf der anderen Seite nur wieder, dass man ein Produkt an den Markt gebracht hat, was der User möchte. Ja, also da bin ich immer, versuche ich immer für mich so eine stringente Logik zu bewahren, um mal wegzugehen von Bewertungen, von Investitionen und wie viel Geld man gesammelt hat und auch von dieser Health-Tech-Bubble, sondern ganz simpel zu sagen, wenn die Userzahlen zunehmen, wird sich der Case irgendwann rechnen und dann ist es nicht mehr die Investitionsphase, die reine, aber jetzt gerade, klar, sind wir in der Wachstumsphase und wir sehen einfach, dass unser Vertriebs-Approach, der darin besteht, dass man möglichst viele Ärztinnen und Ärzte trifft, das ist das Volumen-Topic, ist aber nicht das einzige Topic, sondern sehr überzeugend zu sein in einer sehr kurzen Zeit, weil auch für uns ist es schwierig, die Kolleginnen und Kollegen anzutreffen, die haben nämlich einfach viel zu tun. Und wenn ich 35 Patienten am Tag gesehen habe, manchmal 40, manchmal 50, dann überlege ich mir schon gut, für wen ich jetzt noch ein Ohr habe und mit wem ich mich noch treffe. Deswegen muss man da in der Kürze, in der Würze überzeugen und muss natürlich was mitbringen, was denen dann nachher die Arbeit abnimmt, sodass die am Anfang investieren, uns zu treffen. Und das klappt sehr gut. Dann kommt oft die Frage, naja, das ist jetzt eine neue Software. Wir haben nicht nur positive Erfahrungen gemacht mit der Digitalisierung im Gesundheitssystem. Das ist immer alles kompliziert. Und mein Team kann es jetzt nicht mehr hören, neue Software. Herr Zimbulis, das funktioniert nicht. Ich kann denen das nicht aufbürden. Das ist ein Einwand, der kommt, den ich auch sehr gut verstehe. Dann muss man nochmal klar machen, warum das eigentlich sehr simpel ist. Das heißt, die Software ist simpel und dass wir sehr viel begleiten und trainieren, genauso wie du es gesagt hast. Wir gehen vor Ort, wir trainieren zusammen mit den Mitarbeiterinnen und mit den Ärztinnen, schauen uns die Software an. Jeder kriegt die beigebracht. Es gibt Erklärvideos, es gibt FAQs. Aber ja, das Thema Change Management ist ein großes und das ist auch mit Investitionen versehen, das ist richtig.
Ja, krass. Also ich finde, es ist halt interessant, weil das Change Management ist ja mit eines der großen Themen und es macht ja auch total viel Sinn. Ich finde das so spannend, man sieht es halt, also es macht total viel Sinn, dass ihr einfach anfangt, mehrere Sachen auch anzubieten, weil wenn ihr das Vertrauen genießt der Ärztin und Ärzt oder der Kliniker, dann könnt ihr ja in diesen Kanal einfach auch noch mehr reinverkaufen. Das ist ja einfach so, ne? Das ist ja die Logik und deswegen ist auch vollkommen klar, dass es nicht bei der Terminbuchung stehen bleibt. Und ich habe auch gesehen, eben als ich meinen Termin gemacht habe, ich kann auch direkt über die Mail, die ich dann bekomme, Dokumente teilen mit meinem Arzt, meiner Ärztin. Das ist wahrscheinlich dann auch ein sicherer Kanal und ist
absolut
dann easy per E-Mail. Also das heißt, da geht ihr eben auch schon rein. Das geht ja dann so in Richtung EPA, ne, was aber im Moment auch relativ kompliziert ist, also und super nervig, weil du halt diese Post Nummer da machen, also du musst irgendwie warten, bis sie dich was per Post zuschicken und als Digital Native verliert man ja immer Papier. Ich habe auf jeden Fall dieses Gen, obwohl ich kein Digital Native bin.
Ist bei mir auch so.
Das ist halt schon super spannend, weil mich interessiert jetzt natürlich auch, also du bist Chief Medical Officer, das hat ja jetzt erstmal so nichts mit Medical zu tun. Oder hat das was mit Medical zu tun?
Ja, das ist eine gute Frage und deswegen hatte ich vorhin gesagt, wenn man von außen drauf guckt, denkt man erstmal, ja, das ist ja wirklich ein sehr transaktioneller Prozess, es ist eine Terminbuchung. Jetzt ist nur, selbst wenn man die Terminbuchung nehmen würde und gleich kommen wir noch auf die ganzen anderen Themen, was ist mit Team, wie kann man eigentlich eine Software, eine Praxisverwaltungssoftware auch medizinisch so aufbauen, dass sie jemandem hilft bei der Entscheidungsfindung und den Arbeitsalltag erleichtert, unabhängig davon, dass sie 99,999% der Zeit läuft etc., sondern auch wirklich, was kann man da noch besser machen. Wenn man sich allein die Terminierung anguckt, dann ist ja Terminierung nicht so kompliziert, weil die Damen und Herren, die sich damit beschäftigen, irgendwie das nicht machen wollen oder nicht machen können, sondern weil es in der Medizin halt einfach immer um Vorbereitung und Informationsfluss und dann Entscheidungsfindung und auch Priorisierung geht. Ja, das heißt, wann sehe ich eigentlich wen und auf welcher Basis und wie bereite ich mich vor? Und ich kann ja zum Arzt gehen und der Besuch sieht dann so aus, dass der dann sagt, haben Sie Ihre Blutwerte mitgebracht? Und du sagst nein. Und dann sagt er, haben Sie welche? Ja, habe ich von letzter Woche. Ja, machen Sie einen neuen Termin aus und kommen Sie wieder mit Ihren Blutwerten.
Ja, oder wir machen einen neuen Test.
Ja, oder auch nicht. Ja, genau das. Also entweder nochmal eine Blutabnahme. Dann hat man zwar sich den Termin gespart, aber fürs System brauchen wir jetzt nicht überlegen, was das fürs Gesundheitssystem heißt, wenn wir einfach immer wieder diese Doppeluntersuchung machen. Oder du musst wiederkommen, weil der Arzt sagt, nein, ich möchte nicht, dass wir eine Doppeluntersuchung machen, wenn es zum Beispiel ein Röntgenbild ist, was du jetzt nicht einfach wiederholen möchtest, weil das halt auch schädlich sein kann. Dann kommst du wieder und sagst, okay, aber das kann doch jetzt nicht sein. Hätten wir das nicht vorher klären können? Ja, und das ist aber von Fall zu Fall unterschiedlich. Was muss ich eigentlich vorher klären? Was möchte ich vorher klären? Bei einer Computertomographie, ich war früher Radiologe, deswegen ist das so ein bisschen mein Steckenpferd, kriegt man oft Untersuchungen mit einem Kontrastmittel. Dafür braucht man Nierenwerte und Schilddrüsenwerte. So, die müssen jedes Mal vorhanden sein und vor allen Dingen müssen die in Ordnung sein. Das kann man vorab abfragen mit einer Software. Das kann die Software checken. Dann kann die sagen, oh, da müssen Sie leider nochmal in der Praxis anrufen. Den Termin können wir nicht einfach so vergeben. Das heißt, selbst in der Terminierung gibt es schon einige medizinische Fragestellungen. Ne? Und wir wollen uns dann da auch jetzt noch weiterentwickeln. Du hast schon von Dokumentationssharing gesprochen. Einmal, indem man zum Beispiel seinen alten Arztbrief teilt. Das ist ja schon mal der erste Step. Aber auch, was heißt eigentlich Patientenqualifizierung? Wir machen ja auch unser Krankenhausprodukt, Dr. Lib Hospital, wo wir sehr ähnlich die zwar Terminierung, aber auch den ganzen Patientenpfad dann begleiten werden und auch dann aus dem Krankenhaus wieder raus. Und da fängt schon bei der Aufnahme an. Da muss man Aufnahmebögen ausfüllen. Mhm. Und für einen Krankenhausaufenthalt ist das nochmal ein bisschen was anderes, ob man umsonst kommt oder ob man nicht umsonst kommt. Und da macht diese Vorbereitung schon sehr viel aus. Und das sind Fragestellungen, mit denen unsere Teams sich auseinandersetzen, mit denen ich mich auseinandersetze. Wo wird was medizinisch? Wo sind wirklich medizinische Prozesse gefragt? Kann man die unterstützen? Ja. Nochmals, unser Ziel ist es nicht, selber Leistungserbringer zu sein. Wir haben unter den 2500 Leuten drei Ärztinnen. Wir haben ganz viele Mediziner, die uns zur Seite stehen mit Rat und Tat, und weil wir sehr viele Kunden haben. Aber wir wollen die unterstützen und nicht ablösen. Mhm. Und deswegen gucken wir, welchen Prozess, aber auch wirklich welchen medizinischen Prozess kann man jetzt noch besser gestalten.
Ja, total spannend, weil das ja am Ende der große Hebel ist. Und das ist ja auch etwas, wo sich eigentlich alle so ein bisschen drauf vorbereiten. Gut, jetzt haben wir gerade im Moment, wir haben jetzt August, haben wir schon August oder haben wir noch Juli 2020?
Wir haben schon den 2. August heute.
Ja, okay, 2. August ist heute. Wir haben gerade diese Riesendiskussion um das GKV-Stabilisierungsgesetz. Also ja, für alle Laien, es gibt gerade ein bisschen, sagen wir, finanzielle Probleme in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da wird jetzt an allen Ecken und Enden rumgeschustert, um da irgendwie kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Und was aber gerade nicht passiert, ist, dass sich irgendwie das Gesundheitswesen in Deutschland systemisch umbaut oder dass das eben verordnet wird von oben. Und das ist aber schon etwas, wo eigentlich alle sich auch so ein bisschen darauf vorbereiten, alle Akteure im System, weil wir eben wissen, okay, es gibt total viel Doppeluntersuchungen, es gibt ganz viel Ineffizienzen, es gibt ganz viel Fehlanreize im System, es werden Untersuchungen gemacht oder vielleicht auch sogar Operationen oder Sachen, die halt nicht eigentlich gut fürs System sind. Und es gibt ganz viel Ineffizienz, das heißt, Ärztinnen und Ärzte, Arzthelferinnen sind wahnsinnig viel mit Bürokratie beschäftigt. Ja, und das ermöglicht ihnen eigentlich nicht so richtig viel Zeit am Patienten, an der Patientin zu verbringen, was sie aber eigentlich lieber machen würden, weil kein Arzt ist jetzt angetreten, um irgendwie Papierberge zu verursachen, ja, und sich mit so Bürokratie rumzuschlagen. Und da braucht es einfach Software, da braucht es Digitalisierung, die da hilft. Und das ist total interessant, wenn du sagst, ihr habt eine Vision, also was ihr auch prozessual sozusagen Neuartiges damit reingeben könnt, weil das bedeutet ja schon, dass ihr eigentlich das Gesundheitssystem der Zukunft so denkt, dass eigentlich auch ein bisschen anders aufgestellt ist als jetzt, oder?
Also ich stimme dir erstmal vollkommen zu, dass es sehr viel zu tun gibt. Wir tun auch schon Dinge, also nicht nur wir Dr. Lib, sondern generell unser Gesundheitssystem in Deutschland. Wir tun Dinge. Ich möchte immer wieder das KHZG zum Beispiel loben. In der Ausführung gibt es immer mal Dinge, die man noch besser machen könnte. Aber generell diese Idee zu sagen,
also Krankenhauszukunftsgesetz, genau. 3 Milliarden für Krankenhäuser zur Digitalisierung.
Okay. Richtig, richtig. Und diese Idee zu sagen, es gibt einen Investitionsstau, unsere Krankenhäuser sind nicht digitalisiert genug und wir müssen da was machen. Komm, wir machen da eine Anschubfinanzierung, aber wir versehen das auch mit dem Stock, nicht nur mit der Möhre und sagen, wenn ihr euch nicht digitalisiert bis zu dem und dem Jahr, dann müsst ihr da Abschlagszahlungen zahlen. Das fand ich einfach schon mal eine super Idee, ne? Die zeigt, dass das Gesundheitssystem verstanden hat, wir müssen was tun. Es gibt ja jetzt die McKinsey-Studie, die gesagt hat, irgendwie mal über 40 Milliarden einsparen, wenn wir digitalisieren im Gesundheitswesen. Ich bin immer sehr vorsichtig mit diesen Zahlen, aber ob es jetzt 40 Milliarden sind oder nicht, wir alle wissen, da liegt sehr viel verborgen. In Qualität, weil du hast ja unterschiedliche Dinge genannt. Das eine ist Qualität der Behandlung. Mhm. Das zweite ist Kosten. Und das dritte ist Zufriedenheit des Personals. Und für mich gibt es da keine, Qualität der Behandlung ist wahrscheinlich Prio 1 und dann kommt das Personal und dann kommen erst die Kosten. Aber alle sind extrem wichtig, diese drei Blöcke. Alle sind extrem wichtig. Jetzt hast du Ärztinnen und Ärzte, die zu über 50% sagen, dass sie diese Administration eigentlich an den Rand treibt und dass sie nicht mehr wirklich Spaß haben an dem Beruf. Was ja Wahnsinn ist, ein Beruf, der so erfüllend ist, wo dir jeder sagt, das, was ich tue, finde ich fantastisch. Das, wie ich es tue, finde ich katastrophal. Und das sind natürlich zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Und da kann man und muss man unterstützen. Wir haben sowieso einen Fachkräftemangel und der wird nicht besser werden. Bedarf wird größer werden, das wissen wir auch. Demografie, das weiß ja mittlerweile jeder. Dann die großen Volkskrankheiten, die zunehmen. Diabetes, psychische Erkrankungen. Das heißt, der Bedarf auf Patientinnen und Patientenseite ist riesig. Und wenn man da unglückliche Ärztinnen und Ärzte hat und immer weniger haben, die diesen Job eigentlich machen wollen, dann haben wir ein Riesenproblem. Also da müssen wir uns entwickeln, wie du es sagst. Und die Kosten werden durch Ineffizienzen getrieben, das hast du auch schon gesagt. Wir haben immer noch eine sehr strenge Trennung, die weicht sich ein bisschen auf, aber trotzdem noch eine sehr strenge faktische Trennung zwischen ambulanten Sektor und stationären Sektor. Jeder weiß, ich gehe entweder in eine Praxis oder ich gehe ins Krankenhaus. Das sind auch irgendwie ganz verschiedene Themen, auch für einen selber als Patientin und Patient. Man sieht es gar nicht als Patientenreise, als Gesundheits- oder Krankheitsreise, so wie man es eigentlich sehen müsste. Und deswegen wird es hier so eine Gesundheitssystem-Evolution geben. Revolution wäre toll, aber ist hier auch immer ein beladener Begriff. Deswegen sind wir da in einer Evolutionsphase, an der wir natürlich teilnehmen wollen. Wir glauben dran, dass die Sektoren viel engere Übergänge haben müssen und auch werden. Das sieht man ja auch. Da ist Kommunikation ein großes Thema. Also 90% der Kommunikation auf Papier zwischen Krankenhaus und Praxis, das geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Man kann nicht jemanden wie mir, weil ich da nicht vernünftig genug mit umgehe, oder meiner Mutter, die es einfach vergisst, weil sie schon so alt ist, einen Batzen Papier in die Hand drücken und sagen, na, müssen sie aber auf jeden Fall mitbringen, wenn sie ins Krankenhaus gehen, sonst wissen die nicht, was sie tun sollen. Das funktioniert nicht mehr. Also da müssen wir Lösungen finden. Der Übergang muss viel weicher werden, mit weniger Schnittstellen, mit weniger Barrieren und auch ohne die Medienbrüche, die wir heutzutage haben. Das sind ja schon Kleinigkeiten, die wir tun können. Aber wie gesagt, unser Messenger soll genau das vor einem Aufenthalt vielleicht auch schon mal ein bisschen erleichtern. Manchmal hat der Niedergelassene dann doch nochmal die Frage, soll ich jetzt wirklich jemanden ins Krankenhaus, in die Ambulanz schicken oder nicht? Das kenne ich noch gut aus der Klinik, da hat man versucht, die zu erreichen. Dann erreicht man die aber nicht, weil es einfach schwierig ist. Ja, und dann hat man jetzt ein asynchrones Mittel, wo man sagen kann, kannst du da mal drauf schauen? Ich habe es mir angeguckt im Ultraschall, ich glaube, da ist was. So reden ja Ärzte und Ärzte miteinander und dann schreibt er zurück, du, ist nichts oder doch, da schaue ich nochmal drauf, schick vorbei. Ja. Diese Kommunikation, die muss man erleichtern.
Ja, klar, und das ist halt immer wieder total interessant zu sehen. Irgendwie, wenn du irgendwie in der Praxis bist und dann müssen die einen MRT-Termin für dich machen oder irgendwas und dann sitzt da eine Arzthelferin und telefoniert 20 Minuten alle MRT-Zentren ab. Das ist natürlich nicht effiziente Nutzung von, ja, also das kostet, das kann man sich dann, bei mir rattert dann, ich bin ja auch Unternehmerin gewesen, lange Geschäftsführerin, das heißt, wenn ich mir überlege, 20 Minuten, was kostet das? Die kostet jetzt meinetwegen für die Praxis 30 € die Stunde mit allen Nebenkosten, dann kannst du dir überlegen, das sind dann 10 €, die das gekostet hat, diesen Termin auszumachen, das kriegt sie ja nicht. Also das kann man ja nicht wiederbekommen.
Ja, und das muss man mal zu Ende spinnen, was du sagst. Es ist, was das kostet, dann einfach, was die Opportunitätskosten sind, was die nämlich kann, die ist nämlich hoch ausgebildet. Es ist keine hoch ausgebildete Telefonistin oder ein Telefonist, sondern es ist eine Gesundheitsfachkraft, da könnte die ganz andere Dinge tun, die Patientinnen und Patienten helfen. Und das Dritte ist, es macht niemanden glücklich, Termine auszumachen. Ja, nicht, wenn dein Hauptberuf ist, Patienten zu behandeln, dann macht es dich nicht glücklich, Termine auszumachen. Und deswegen muss man allein schon bei dieser simplen Sache, aber bei sicher noch ganz vielen anderen Tätigkeiten, kann man da unterstützen. Es macht auch keinen Spaß, Faxe zu verschicken. Habe ich alles gemacht. Ich habe Praktikum in der Hausarztpraxis gemacht. Da war ein Großteil des Tages war unfair, aber ein signifikanter Teil des Tages bestand auch darin, dann Überweisungen und so weiter mit Faxen zu verschicken, zu empfangen. Es macht keinen Spaß.
Anyhow, also das ist auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Aber ihr seid ja angetreten und was mich jetzt natürlich noch interessiert, ihr seid ja, du hast jetzt gesagt, in Europa habt ihr
viele tausend B2B-Kunden schon. In welchen Ländern seid ihr angetreten? Du hast gesagt, ihr identifiziert euch quasi als europäisches
Unternehmen. Genau. Wir haben angefangen in Frankreich. Wir sind dann 2017 nach Deutschland gekommen und haben letztes Jahr Italien eröffnet.
Wollt ihr irgendwie auch international noch expandieren oder bleibt ihr in Europa erstmal?
Also wir bleiben erstmal in Europa. Es macht jetzt keinen Sinn, Märkte auszuschließen von vornherein und dann in ein paar Jahren nochmal zu sprechen. Aber jetzt gerade haben wir einen klaren europäischen Fokus und haben auch in den Ländern, wo wir sind, das muss man auch ganz klar sagen, noch so viel zu tun, dass es jetzt gar nicht darum geht, irgendwie 10 Länder parallel zu eröffnen oder ja. Sowas. Das ist nicht der Dr. Lip Approach.
Okay, das heißt also erstmal da wirklich Fuß fassen. Wie ist das? Also du warst jetzt ja Country Manager für Deutschland. Das heißt, ja. Du hast quasi den deutschen Markt aufgebaut. Warst du auch der erste Country Manager?
Ich war der zweite.
Der zweite, okay. Du bist jetzt in eine globale Rolle gewechselt als Chief Medical Officer.
Ja.
Ja, ich meine, Gesundheitssysteme, das ist so das Erste, was man lernt. Wenn man irgendwie aus dieser Start-up-Ecke kommt, dann ist das Erste, was man lernt, wenn man ins Gesundheitswesen geht, hier ist alles anders. Denn das, was du in einem Markt machst, kannst du nie einfach so in den anderen Markt übertragen, sobald es irgendwo einen Touchpoint zum reglementierten ersten Gesundheitsmarkt hat. Hm. Ja? Wie ist das jetzt bei eurem Thema? Habt ihr zwei unterschiedliche Produkte für Deutschland und Frankreich oder ist das ähnlich?
Das ist natürlich das, was man als erstes lernt. Auch damals, als ich in die Unternehmensberatung gegangen bin, habe ich hauptsächlich im Gesundheitsbereich beraten. Das war immer das, was wir allen immer beigebracht haben. So jedes System ist sehr individuell, vor allen Dingen individuell reglementiert. Und da muss man sich alle so Partikularinteressen und Regelungen angucken. Das ist auch so. Aber ich komme immer erst gerne von der Problemseite. Und die Problemseite, ob man jetzt in Italien mit einem Krankenhaus spricht, in Deutschland oder in Frankreich, ich habe nie ein Problem, ins Gespräch zu kommen, auch wenn ich die anderen beiden Märkte früher noch gar nicht so gut kannte wie den deutschen. Weil generell, vor allen Dingen was Prozesse angeht, die Probleme die gleichen sind, insbesondere wo fehlt Digitalisierung und wo kann Digitalisierung helfen. Das heißt, das, was wir uns überlegen, ist grundsätzlich nie falsch für das andere Land, sondern muss adaptiert werden gegebenenfalls. Das heißt, ein Praxisverwaltungssystem in Frankreich hat erstmal von dem Grundanspruch, den der Arzt braucht, nämlich das eine ist, so zu dokumentieren, dass er perfekt behandeln kann und dann irgendwann, dass er es abrechnen kann, sind die Grundbedarfe, die ein deutscher Arzt und deutsche Ärztin genauso haben. Es geht nur darum, gibt es noch irgendwelche Sonderregelungen? In Deutschland wären das zum Beispiel die Zertifikate oder Zertifizierungen, die man braucht für ein Praxisverwaltungssystem. Die unterscheiden sich dann von Land zu Land. Bei der Terminierung ist es deutlich geringer. In Italien muss man manchmal bei der Terminvergabe noch einen Code eingeben, den man bekommen hat. Das ist dann manchmal sogar noch unterschiedlich von Region zu Region. Das heißt, da gibt es schon noch Feinheiten zu beachten. Aber es ist nicht so, dass das, was wir grundsätzlich tun, grundsätzlich anders gemacht werden muss in einem anderen Land.
Ich finde das übrigens jetzt gerade so spannend. Also du hast ja nochmal eben auf die Praxisverwaltungssoftware gesprochen. Also es gibt in Deutschland ungefähr 150 Praxisverwaltungssoftware-Systeme. Es gibt viel mehr, als ich dachte. Und alle von denen sind angeblich ein Closed Shop. Und ich fand es sehr spannend, weil Susanne Ozegowski auf dem letzten BMC-Kongress gesagt hat, glaube ich, es war der BMC-Kongress, irgendwo hat sie es gesagt, dass wenn diese Softwaren ausfallen würden, das würde irgendwie kein Gesundheitsminister überleben oder irgendwie sowas, wenn man die Anbieter dazu zwingen würde, die ganze Software zu öffnen, also die sozusagen kompatibel zu machen mit anderen Lösungen, weil im Moment sind das so ganz monolithische, wie du eben auch gesagt hast, teilweise nicht in der Cloud, mit Updates, ganz monolithische Systeme, aber als ja, Praxisinhaber oder als Klinik auch, ist man da ja fast nicht in der Lage, die zu wechseln, weil es einfach so ein enormer Aufwand ist und auch mit enormen Kosten verbunden ist, weil eben alle Daten in diesen monolithischen, abgeschotteten Systemen liegen. Und das irgendwie ein riesiges Problem ist, Schnittstellen und da irgendwie dann wieder Daten rauszuholen. Ja, wie bewertet ihr da den Markt und wie wollt ihr da antreten? Das interessiert mich auch.
Also es ist sehr spannend und auch natürlich absolut zu begrüßen, dass Susanne Ozegowski das Thema erstmal sieht und annimmt und sagt, da muss was gemacht werden. Klar, bisher war es halt Software, die on-premise war, die man wahrscheinlich für seine ganze Praxislaufbahn hatte und auch nicht gewechselt hat. Deswegen sind das Themen, die jetzt in der, würde ich sagen, jüngeren Vergangenheit mehr auftreten, weil auch andere Alternativen da sind, weil man sich auch entscheiden kann zwischen On-Premise und Cloud. Mhm. Für mich ist, meine Antwort dort ist ganz klar, der Kunde muss das Recht haben, auszusuchen, was gut für sie oder für ihn ist. Das ist für mich absolute Priorität. Das heißt, wenn eine Ärztin oder ein Arzt sagt, ich möchte zu Dr. Lipp hin oder von Dr. Lipp weg, dann ist es die Aufgabe der Service Provider, das möglich zu machen, und zwar absolut friktionslos und auch, sag ich mal, mindestens mal kostenarm, wenn nicht kostenfrei. Ja, weil das für mich absolut unverständlich ist. Wenn ich jetzt mir eine andere App hier runterladen möchte für den gleichen Service, weil ich einfach finde, dass die besser funktioniert, dann kann ich das auch machen. Und wenn man sich anschaut, wie Datenmigration mittlerweile funktioniert im Privatleben, so reibungslos, es ist ja, man klickt auf einen Button, wo drin steht, möchten Sie Ihre Daten mitnehmen, und du sagst ja. Und dann passiert das. Und da wird auch nicht gefragt, welche Schnittstelle sollen wir denn hier nehmen? Da gibt's diese Schnittstelle oder diese Schnittstelle, und bei der passiert das und bei der passiert das. Das ist auch die Komplexität, die Digitalisierung im Gesundheitswesen schwierig macht. Wenn man nämlich Ärztinnen und Ärzte damit konfrontiert und sagt, ihr könnt das System wechseln, nehmt doch das, was am besten ist für euch, aber hier müsst ihr das beachten, hier müsst ihr das beachten, und der Wechsel, der ist schon schwierig, dann natürlich habe ich auch keine Lust zu wechseln, weil die Gefahr größer ist als das, was ich potenziell bekommen könnte. Und deswegen finde ich es wichtig, dass dieser Wechsel absolut reibungslos ist. Gehört auch für mich in einem freien Markt, gehört das ja auch dazu, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite.
Ja, ist total spannend, weil ich habe immer das Gefühl, das ist ein riesiges Minenfeld und das ist extrem politisch. Und ich habe da wirklich so irgendwie immer das Gefühl, wenn man sich da reinbegibt, dass das ein Feld ist, das das echt, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll.
Ich bin ja ein positiver Mensch. Ja, das ist natürlich, das ist alles nicht einfach, was du gesagt hast, aber ehrlich gesagt, als wir mit der Terminierung gekommen sind, gab es natürlich auch Marktmitgestalter, die haben sich das angehört, die haben gesagt, das wird niemals funktionieren, das will hier keiner machen, das werden ein paar hundert Ärzte bleiben, die sind dann die bunten Kolibris, und ansonsten funktioniert das nicht. Wenn man was macht, was die Nutzer wollen, und das ist ja das Einzige, worum es geht, dann werden die auch laut genug ganz klar sagen, dass sie es möchten und dass auch die Regulatorik dem zu folgen hat und die dabei unterstützen muss, dass sie es bekommen. Man muss User überzeugen, da bleibe ich bei. Da bin ich vielleicht manchmal auch, habe ich zu sehr meine rosa Kundenbrille auf, aber die Macht liegt beim Kunden. Und wenn die Ärztinnen und Ärzte sagen, ich möchte diese Systeme haben, in welchem wirklichen Bereich auch immer, ob es jetzt ein PVS ist oder irgendwas anderes oder ein Terminbuchungssystem, dann deswegen sagen wir auch immer, wir müssen den besten Service bringen, weil die wechseln können morgen. Das ist das Beste.
Das ist halt so ein bisschen das Problem, finde ich, auch als du das eingangs so erzählt hast, an der Kultur in Deutschland. Wir brauchen ja eigentlich einen kompletten Kulturwandel, weil das ein riesiges Problem ist, dieses drüber nachdenken, wie man Dinge irgendwie perfekt macht, und dann hat man am Ende irgendwie was total Verbasteltes und hat dann 100 Milliarden ausgegeben für ein Haus mit ganz tollen Toiletten. I don't know, aber das ist ja, du lachst gerade, aber das ist wirklich so eine deutsche Spezialität. Und das können wir natürlich machen, weil wir einfach so im Reichtum schwimmen. Auch wenn irgendwie, wenn man irgendwie die Medien sich anschaut, dann denkt man natürlich, es ist was komplett anderes. Aber im globalen Vergleich ist es eben so, wir sind ein superreiches Land. Aber das ist natürlich auch endlich, ne? Und in dem Moment, wo Krisen auftauchen, werden natürlich auch, wird auch hinterfragt, was am Ende bei rauskommt, und das Geld wird nicht mehr so fließen, und das ist dann vielleicht auch ein Momentum, um da vielleicht auch etwas zu verändern.
Ich würde gerne antizipieren. Ich finde es immer schade, wenn die Krisen die Entwicklung treiben. Ich finde es super, wenn man das ja schon gesehen hat, dass man es jetzt schon treibt. Wie gesagt, ich mag gar nicht in diese zu kritischen Töne rutschen. Ich finde gut, das zu kritisieren, was zu kritisieren ist, und dann auch sagen, das müssen wir besser machen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber auch, wie gesagt, das KZG geht da in eine sehr gute Richtung, dass man sagt, wir haben ja verstanden, dass was getan werden muss. Jetzt nicht, dass jeder sagt, okay, wir sind top digitalisiert im Gesundheitswesen. Trotzdem gibt es da noch ein paar Themen, die so kompliziert sind, dass man manchmal sagt, okay, das müssen wir jetzt so machen, dass es für jeden verständlich und nachvollziehbar ist, weil Digitalisierung folgt immer dem User und der Akzeptanz. Da gibt es sicher noch ein bisschen was zu tun, ja. Und ich würde es gerne machen, bevor die Krise sagt, wir müssen das jetzt machen oder die Kassen sind leer, würde ich gerne Effizienzen vorher generieren.
Genau, wobei du ja Arzt bist und du weißt ja, der beste Moment für Lebensstilveränderung ist in dem Moment, kurz nach dem Herzinfarkt oder der Diagnose. Das ist der Moment, wo man so ein kleines Zeitfenster hat, wo sich Menschen verändern. Und danach wird es dann wieder schwieriger. Also es ist nicht unmöglich, aber es wird wieder schwieriger. Und das ist wahrscheinlich mit unserem Gesundheitswesen genauso. Das ist jetzt ja, meine These.
Wenn du jetzt schon anfängst mit den Analogien aus der Medizin, dann sage ich halt, ich bin großer Fan von Primärprävention. Und die ist dann an, wenn es dir noch nicht wehtut und wenn das vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist. Aber ich bin einfach Fan davon, zu sagen, nee, wenn ich das jetzt schon richtig mache, dann zahle ich dafür nicht in 10 Jahren. Ist aber schwieriger, ist der schwierigere Weg.
Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz fand ich das jetzt sehr, sehr spannend von dir auch zu hören, wie ihr aufgestellt seid, was eure Philosophie ist und wie es auch noch weitergeht. Und ich freue mich natürlich, denn eines meiner Herzensthemen ist Nutzerzentrierung und meine These ist auch, dass Nutzerinnen und Nutzer am Ende mit den Füßen entscheiden, wo sie eben hingehen. Und wenn die Dinge, die angeboten werden, nicht total einfach und eben konkurrenzfähig mit allen anderen digitalen Lösungen, die auf dem Markt sind, ja, zu verstehen sind, dann wird es schwierig. Dann kann man das auch mit Datenschutz oder mit Kompatibilität der Ansprüche des Systems oder so nicht verkaufen. Das interessiert dann am Ende keinen. Die Leute entscheiden wirklich danach, bringt es mir was in dem Moment, löst es mein Problem möglichst schnell oder verursacht es mehr Aufwand? Und daran glaube ich auch ganz fest. Also da sind wir auf jeden Fall auf einer Linie. Und ich freue mich auf jeden Fall, euren Weg weiter zu beobachten.
Vielen Dank.
Und, ja, und ich habe gehört, ihr stellt gerade 1000 Leute ein.
Ja, also vielleicht einmal ganz kurz, du sprichst mir aus dem Herzen. Danke nochmal, du hast es perfekt zusammengefasst. Wir sagen immer, wir müssen nützliche Dinge machen, die genutzt werden. Das ist zusammengefasst, was wir erreichen wollen. Mhm. Und dafür brauchen wir noch viel mehr Leute. Also für alle, die zuhören, bitte schaut nach. Wir haben immer so viele offene Stellen. Wir stellen so gern Leute ein, die Lust haben, hier den Gesundheitsmarkt noch mehr zu digitalisieren und voranzutreiben. Und das sollen in den nächsten Jahren über 1000 in Deutschland werden. Das ist
ja richtig. Wahnsinn.
Das ist richtig.
Das ist sehr viel. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg und dir natürlich auch. Vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle, spannende, interessante Gespräch, lieber Elias. Und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann auf einer dieser zahlreichen Veranstaltungen, die es ja jetzt wieder gibt und hoffentlich auch noch lange, dann auch mal wieder persönlich sehen.
Da freue ich mich drauf und bedanke mich auch ganz herzlich, Inge.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.